HR Info. Hessen.
Dass Finanzminister gern rechnen und Bilanzen ziehen, naja, ist nicht überraschend. Aber selten hat ein Finanzminister so gern Bilanz gezogen wie Hessens Finanzminister Thomas Schäfer von der CDU in dieser Woche. Da stand wieder mal eine Zwischenbilanz an für eins seiner Lieblingsprojekte, für den kommunalen Schutzschirm. Die Zahlen für das Jahr 2015 können sich auch sehen lassen. Die Hälfte der 100 Teilnehmer konnte ihren Haushalt ausgleichen und 8 Kommunen können den Schutzschirm des Landes sogar bald ganz verlassen. Aber einige Gemeinden schaffen es nach wie vor kaum, die strengen Sparvorgaben einzuhalten. Das ist ein Thema heute in HR Info Hessen. Ich bin Kim Horbach. Die große Frage der Zwischenbilanz: Wie haben sich die 100 Schutzschirmkommunen in Hessen im letzten Jahr entwickelt? Nikolas Buschlüter ist unser Landtagskorrespondent in Wiesbaden und ich habe ihn gefragt: Nikolas, zum ersten Mal stehen ja einige Kommunen jetzt finanziell wirklich so gut da, dass sie den Schutzschirm sogar bald verlassen dürfen. Welche sind das denn und wie haben sie das geschafft?
Na, den Rettungsschirm verlassen werden demnächst 8 Kommunen, nämlich Kassel, Kirchheim, Frankenau, Hatzfeld, Borken, Wiederkirchheim, allerdings mit AI, und die Kreise Marburg-Biedenkopf und Wetterau. Wie haben die das geschafft? Das ist ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren, hat Schäfer hier gesagt. Neben den Finanzhilfen waren das vor allem Einsparungen bei den Ausgaben. Da sind zum Beispiel Schwimmbäder oder Bibliotheken an private Träger übergeben worden oder ganz geschlossen worden. Das spart natürlich Geld. Dann sind Gebühren, Abgaben und Steuern erhöht worden, als Beispiel die Gewerbesteuer, Müllgebühren, die hochgegangen sind. Das bringt natürlich auch Geld rein. Und dann waren natürlich an dritter Stelle auch die höheren Steuereinnahmen durch die gute Konjunktur ein ganz wichtiger Faktor dafür, dass es in den meisten Kommunen eigentlich ganz gut läuft.
Gibt es da denn auch schwarze Schafe? Also welche Gemeinden schaffen es denn nicht, die Vorgaben einzuhalten?
Die gibt es wie in jedem Jahr. Diesmal sind es 6 von 100 Kommunen, die nicht an die Vorgaben der Landesregierung herankommen. Das sind Alsfeld, Kornberg, Gedern, Egelsbach, Lorch im Rheingau und Hirschhorn. Schäfer sagt dazu, das seien oft kleinere Gemeinden, die Probleme hätten. Wenn da mal zum Beispiel ein großer Gewerbesteuerzahler in der Kommune wegbräche, wie im südhessischen Hirschhorn, dann gäbe es gleich Probleme, sagt Schäfer.
Wenn Sie dann wie in einer solchen Stadt sehr ungeklärte Führungsprobleme haben, Sie nicht genau wissen, ist ein Ansprechpartner an der Spitze einer Kommune willens und in der Lage, am Ende auch Entscheidungen durchzusetzen, dann wird es schwierig.
Aber im Moment seien das eben nur 6 Kommunen unter den Schutzschirmgemeinden, die Probleme hätten.
Den kommunalen Schutzschirm gibt es jetzt seit 3 Jahren. Das Projekt ist ja bundesweit auch einmalig. Wie genau funktioniert denn eigentlich dieser Mechanismus?
Ja, also die Kommunen, die sich unter den Schutzschirm begeben, die bekommen rund die Hälfte ihrer Altschulden abgenommen und günstigere Zinsen bekommen sie dann auch. Das erhöht für sie natürlich die Chancen, einen ausgeglichenen Haushalt zu erreichen. Im Gegenzug für diese Finanzhilfen müssen die Kommunen aber sich einem rigiden Sparprogramm unterwerfen. Und oftmals sind dann diese Kürzungen Einschnitte im Sport oder Kultur. Bereich, Schwimmbäder oder Büchereien habe ich schon angesprochen, und auf der anderen Seite werden halt die Steuern und Abgaben erhöht. Man muss aber auch dazu sagen, die Teilnahme am Schutzschirm, die war immer freiwillig.
Finanzminister Schäfer hält ja große Stücke auf dieses Projekt. Gibt es denn auch Kritik am Schutzschirm?
Ja, von der SPD hören wir, dass der Schutzschirm für viele Gemeinden nichts mehr mit Schutz zu tun habe. Das sei inzwischen so etwas wie ein Schlagstock geworden. Das sagt zumindest SPD-Finanzexperte Norbert Schmidt.
Die Abgaben und kommunalen Steuern wurden in Hessen in diesem Zeitraum um fast 500 Millionen Euro erhöht. Und gleichzeitig sind die kommunalen Investitionen um 750 Millionen Euro nach unten gegangen. Das heißt, mit diesem Schutzschirm waren oftmals die Kommunen gezwungen, den Bürgerinnen und Bürgern Geld aus der Tasche zu holen und gleichzeitig ihre Leistungen gegenüber dem Bürger einzuschränken.
Lob dagegen kam von der FDP. Sie erinnert daran, dass sie auch dabei war, als der Schutzschirm gegründet wurde. Sie war damals in der Landesregierung vor 3 Jahren. Sie warnt aber auch davor, die Kommunen dazu zu zwingen, die Steuern zu sehr zu erhöhen.
Der kommunale Schutzschirm in Hessen und seine Bilanz für 2015, die hat Finanzminister Thomas Schäfer in dieser Woche vorgestellt. Und ich habe darüber mit Nikolas Buschlüter gesprochen. Er ist unser Landtagskorrespondent in Wiesbaden.
HR Info, Hessen.
Ja, und Finanzminister Schäfer ist in dieser Woche dann auch zu einer kleinen Rundreise aufgebrochen. Er hat die 8 erfolgreichen Kommunen besucht, die sich wohl bald aus dem Schutzschirm verabschieden können. Sie haben ihre Sparziele nämlich schon jetzt, also nach 3 Jahren, erreicht. Auch Kassel gehört dazu. Wie die nordhessische Stadt ihre marode Kasse wieder in den Griff bekommen hat, darüber berichtet Michael Pschibilla.
Der Prozess war schmerzhaft für Kassel. Das Land lockte damit, rund ein Drittel der städtischen Schulden zu übernehmen. 260 Millionen Euro von insgesamt fast 750. Aber damit die nordhessische Großstadt unter den kommunalen Schutzschirm schlüpfen durfte, musste sie sich einen strikten Sparkurs auferlegen. Das ging nicht ohne Gebührenerhöhungen, zum Beispiel beim Kindergartenbeitrag. Auch Autofahrer und Geschäftsleute waren wenig erfreut, als sich die Parkgebühren von heute auf morgen verdoppelten.
Also finde ich total doof. Sollten sie an anderen Ecken sparen, aber nicht an sowas.
Das ist reine Abzocke.
Trotz aller Kritik, die Stadt ließ sich nicht beirren. Auch drei städtische Büchereien fielen dem Kasseler Sparkurs zum Opfer. Oberbürgermeister Hilgen warb um Verständnis.
Ich bin überzeugt, dass ich das Paket insgesamt sehen lassen kann im Interesse unserer Stadt.
Laut Schutzschirmvereinbarung sollte Kassel spätestens 2018 einen ausgeglichenen Haushalt vorlegen, ohne Neuverschuldung. Doch dann ging alles viel schneller als erwartet. Bereits 2013 meldete die Stadt einen Überschuss von rund 9 Millionen Euro. 2014 dann ein Plus von 2 Millionen und 2015 ein Rekordgewinn von mehr als 50 Millionen. Damit hatte Kassel dreimal in Folge einen mehr als ausgeglichenen Haushalt und die Bedingung dafür erfüllt, den Schutzschirm vorzeitig wieder verlassen zu können. Oberbürgermeister Hilgen.
Das ist ein hocherfreuliches Ergebnis und es zeigt, dass wir auf dem Weg, den wir verfolgen, nämlich ins Mittelfeld der wohlhabenden Städte Deutschlands zu kommen, ein gutes Stück vorangekommen sind.
Es war allerdings nicht nur die Ausgabendisziplin und der insgesamt 15 Punkte umfassende Einsparungs- und Gebührenerhöhungskatalog, der diesen finanziellen Erfolg brachte. Kassel profitierte auch von einem anhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung. Der ließ die Steuerquellen sprudeln, sagt Kämmerer Geselle.
Ein nicht vorherzusehender Anstieg der Gewerbesteuer, ein Anstieg des kommunalen Anteils der Einkommensteuer. Das heißt, dass die positive wirtschaftliche Entwicklung in der Stadt Kassel jetzt auch im Geldbeutel der Menschen angekommen ist.
Und ein weiterer Punkt half Kassel. Es gab mehr Landesmittel zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben. Die sogenannten Schlüsselzuweisungen sind gestiegen. Im Ergebnis steht Kassel jetzt wesentlich besser da als noch vor 3 Jahren. Dennoch, große Sprünge will sich die Stadt auch in Zukunft nicht erlauben, denn es bleiben immer noch Schulden in Höhe von mehr als 400 Millionen Euro.
Kassel hat also viel verändert, um Geld zu sparen und ist bald nicht mehr auf die Hilfe des kommunalen Schutzschirms angewiesen. Michael Schibilla hat berichtet. Aber nicht bei allen Schutzschirmkommunen sieht es da so rosig aus. 6 Gemeinden haben es 2015 trotz der Unterstützung des Landes nicht geschafft, in die schwarzen Zahlen zu kommen. Dazu gehört auch Alsfeld im Vogelsbergkreis. Petra Klostermann war für uns dort.
Man sieht es der Stadt nicht an, dass sie hoch verschuldet ist. Früher machte Alsfeld jährlich rund 2,5 Millionen Euro miese. Jetzt sind es nur noch 40.000 Euro im Jahr. Bürgermeister Stefan Paule, CDU, hat gespart, wo es nur ging.
Wir haben dann sozusagen einen Zangenangriff auf das Problem durchgeführt. Das sah einmal aus Kosteneinsparungen in erheblicher Höhe von rund 1 Million Euro in der Verwaltung, laufenden Kosten. Und in gleicher Höhe Anhebungen von Steuern, Grundsteuern um die Gewerbesteuer. Wir haben dann auch Ausgaben entweder geschoben, ganz ad acta gelegt, haben Personal, auch Stellen eingespart. Und so sind wir dann auf diese rund 1 Million Einsparungen gekommen.
Erhöht wurde auch die Hundesteuer. Werner Hajenka hat einen pyrenäischen Hirtenhund.
Ich bezahle jetzt 92 und vorher 72. Fand ich nicht berechtigt, vor allen Dingen, weil eben die Gemeinden so wenig dafür tun.
Hausbesitzer Udo Schaaf zahlt jetzt mehr Grundsteuer.
In meinem Fall hat es nicht wehgetan, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber es betrifft ja jetzt nicht nur Hauseigentümer mit einem, sag jetzt mal, mittleren Einkommen, wo ich dazugehöre, sondern es wird ja auch vielfach auf Mieter umgelegt. Und da tut eigentlich jede Abgabenerhöhung weh.
Alsfeld hat ein großes Krankenhaus und viele mittelständische Unternehmen, darunter Baufirmen und Verpackungsindustrie. Auch Buchhändler Helmar Bünnecke zahlt jetzt mehr Gewerbesteuer.
Mein Geschäft wird das tragen können. Und ich denke, es ist für die Stadt wichtig, dass Steuern da sind, um halt andere Vorhaben doch auch kulturelle irgendwie auf den Weg zu bringen und damit die Stadt nicht ganz im Nirgendwo versinkt.
Alsfeld hat alle Sparmöglichkeiten ausgeschöpft, sagt Michael Riese von der Oppositionspartei Alternative Liste Alsfeld.
Da ist kein Fleisch mehr auf den Knochen.
Und Luxus gibt es hier sowieso nicht mehr. Und attraktiv für die Menschen, die hier leben, muss die Stadt ja auch noch sein. Also irgendwie Kultur, es muss Kindergärten geben, es muss ein Schwimmbad geben. Und die Hoffnung der CDU, durch Wirtschaftsförderung blühende Landschaften zu schaffen, denen stehen wir ziemlich skeptisch gegenüber. Und Zeiten großer innovativer Wirtschaftsansiedlungen auf dem Land, die sind auch vorbei.
Bedingung für den kommunalen Schutzschirm: dreimal hintereinander ein ausgeglichener Haushalt. Alsfeld hat sich mächtig ins Zeug gelegt und ist dennoch nicht geschafft.
Einige Schutzschirmkommunen haben noch immer mit den harten Sparvorgaben zu kämpfen. Dazu gehört auch Alsfeld im Vogelsbergkreis. Ein Bericht war das von Petra Klostermann.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen. Ich bin Kim Horbach. Die Gewerkschaften in Hessen sind auf Krawall gebürstet. Ihr Unmut richtet sich direkt gegen die schwarz-grüne Landesregierung. Die hatte den Beamten nämlich im vergangenen Jahr eine Nullrunde verordnet. Und laut Koalitionsvertrag soll es auch in diesem Jahr nicht mehr als 1% Besoldungserhöhung geben. Die Tarifangestellten bekommen aber deutlich mehr. Deshalb sind die Gewerkschaften jetzt geschlossen aufgetreten, um ihre Forderungen zu untermauern. Und sie drohen mit Konsequenzen. Aus Wiesbaden berichtet unser Landtagskorrespondent Christopher Plass.
Die Wut ist groß, sagt Maike Wiedwald von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Und die anderen Gewerkschaftsvertreter links und rechts von ihr nicken. Verdi, die GEW, die IGBAU, die Gewerkschaft der Polizei und der DGB haben sich zur Anhörung bei der SPD-Landtagsfraktion eingefunden. Und daraus wird ein Frontalangriff gegen Schwarz-Grün. Schwarz-Grün versage den hessischen Beamten die Besoldungserhöhung, die für die Tarifangestellten im öffentlichen Dienst vereinbart sei. 4,4%, das sei die Messlatte. Ohne Abstriche müsse die Landesregierung das auch den mehr als 100.000 Beamten zukommen lassen, was die Angestellten bekämen, fordert Hessens DGB-Vorsitzende Gabriele Keiling.
Beamtenrecht folgt Tarifrecht und das heißt für uns, dass die Nullrunde des vergangenen Jahres kompensiert werden muss und dass die Tariferhöhung in diesem Jahr weitergegeben werden muss, also 4,4%. Und hinzu kommt die Verkürzung der Wochenarbeitszeit von 42 auf 40 Stunden.
Die Polizisten sind stinksauer, schimpft die Gewerkschaft der Polizei und klagt über Arbeitsverdichtung angesichts des Flüchtlingsthemas und der Terrorgefahr. Die IGBAU kritisiert den Personalabbau. Es ist ein entscheidender Moment in der Auseinandersetzung mit der Landesregierung. Diese hatte den Beamten 2015 eine Nullrunde verordnet. Laut Koalitionsvertrag soll es auch in diesem Jahr nicht mehr als 1% geben. Das entsprechende Gesetz müsste eigentlich bis zum 1. Juli vorliegen, doch Schwarz-Grün lässt sich Zeit. CDU-Fraktionschef Michael Boddenberg verwies auf die Vorgaben der Schuldenbremse. Der SPD-Landesvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel will das in Zeiten guter Steuereinnahmen nicht gelten lassen.
Die Haushaltslage ist eine Ausrede.
In der kommenden Woche soll sich Innenminister Peter Beuth, CDU, nach dem Willen der SPD dazu im Innenausschuss des Landtags äußern. Das Innenministerium teilte nur mit, ein Gesetzentwurf solle zeitnah eingebracht werden. Es ist eine Kraftprobe zwischen den Vereinigten Gewerkschaften und der Landesregierung. DGB-Landeschefin Gabriele Keiling betont zwar, man sei im Gespräch. Wenn die Anpassung der Besoldung aber nicht komme, werde man bis zur nächsten Landtagswahl den öffentlichen Druck erhöhen. Und Andreas Grün von der Gewerkschaft der Polizei formuliert die Attacke auf Schwarz-Grün beinahe martialisch.
Wenn wir hier mit 1, irgendwas abgespeist werden sollen, dann werden wir die Gewehre nicht zusammenstellen. Wir werden weiterhin Aktionen fahren, Demonstrationen fahren, aber parallel dazu auch die juristische Seite im Auge behalten. Denn bei einer ganz geringen Anhebung der Beamtenbesoldung läuft das Land Hessen auch Gefahr, dass die Besoldung in die Verfassungswidrigkeit läuft. Dann werden wir auch den juristischen Weg suchen.
Die Gewerkschaften fordern von der Landesregierung eine höhere Besoldung der Beamten nach der Nullrunde im vergangenen Jahr. Unzufrieden ist auch die Lehrergewerkschaft GEW. Sie hat in dieser Woche einen mehrtägigen Lesemarathon veranstaltet. Klingt zwar erstmal wie ein netter Wettbewerb, war aber eine Protestaktion. Auf dem Luisenplatz in Wiesbaden, also direkt vor dem hessischen Kultusministerium, hatte die Lehrergewerkschaft einen Stand mit Boxen aufgebaut und von dort aus stundenlang die Büros beschallt. Was die Lehrer genau beklagen? Unser landespolitischer Korrespondent Dirk Wagner war beim Auftakt der Protestaktion dabei und hat sich die Argumente angehört.
Disziplinarverfahren gegen XYZ wegen schuldhaften Fernbleibens vom Dienst durch Teilnahme am Warnstreik am 16. Juni 2015.
Ein bisschen sperrig klingt das manchmal schon, was da über den Luisenplatz schallt. Protokolle aus Anhörungen, in denen sich Lehrer vor dem Schulamt rechtfertigen müssen, weil sie im vergangenen Juni gestreikt haben. Aber es wird klar, viele fühlen sich gegängelt und unter Druck gesetzt. Eine, die damals gestreikt hat, ist Judith Werner, Lehrerin an der Ernst-Reuter-Schule in Frankfurt.
Insgesamt stelle ich fest, dass meine Kernaufgabe, nämlich Kinder zu unterrichten und qualitativ hochwertigen Unterricht zu bieten, immer mehr zu kurz kommt.
Die Argumente sind bekannt, aber die Protestform mit der stundenlangen Dauerbeschallung ist neu. Die meisten Fenster gegenüber im Kultusministerium bleiben allerdings geschlossen. Das beobachtet auch GEW-Chef Jochen Nagel.
Ja, es kommen einzelne Dezernentinnen und Dezernenten und schauen mal verschämt hier rüber. Aber von den politisch Verantwortlichen war noch niemand da. Das haben wir aber auch erstmal noch nicht erwartet.
Wird sich wohl auch nicht ändern. Offiziell heißt es vom Kultusministerium, man werde die Aktion nicht aktiv begleiten. Dieser Student verbringt seine Mittagspause auf dem Platz und kann die Proteste nachvollziehen.
Ich denke, es ist in vielen Bereichen heutzutage so, dass zu wenig Personal vorhanden ist. Unter anderem eben auch bei den Lehrern, denke ich.
So etwas dürfte Lehrerin Judith Werner aus der Seele sprechen. Sie sieht vor allem ein Problem, wenn Kinder besonders viel Aufmerksamkeit brauchen.
Ja, das Fass ist voll. Mittlerweile muss eine Förderschullehrerin 2 Klassen betreuen, 10 Kinder statt nur 4 und ist dementsprechend viel weniger im gemeinsamen Unterricht mit anwesend. Das bedeutet für mich als Regellehrerin, dass ich mit sehr schwierigen Kindern zum Teil alleine bin. Viel zu wenig Personal.
Das Kultusministerium hält dagegen. Gerade für Dinge wie Inklusion habe man extra Lehrerstellen aus anderen Bereichen zur Verfügung gestellt. Dazu kämen 800 neue Stellen, um vor allem Flüchtlingskinder zu betreuen. Die Lehrer beklagen aber auch, dass Tausende von ihnen eine regelrechte Disziplinierungswelle über sich ergehen lassen müssten. Das Gesetz verbietet es Lehrern eigentlich zu streiken, wenn sie Beamte sind. Das widerspricht nach Ansicht der GEW aber der Europäischen Menschenrechtskonvention. Ein Sprecher des Kultusministeriums sagt aber, ein Streik verbeamteter Lehrkräfte sei mit den Grundsätzen des Berufsbeamtentums unvereinbar und stelle ein Dienstvergehen dar. Judith Werner würde trotzdem wieder auf die Straße gehen.
Mich hält das nicht ab. Ganz im Gegenteil, wir sollten spürbarer streiken. Wir sollten die Arbeit für längere Zeit niederlegen, damit das auch in anderen Schichten der Gesellschaft ankommt, dass das, was wir da tun, im Moment so nicht weitergeht.
Dirk Wagner über den Lesemarathon, eine Protestaktion der Lehrergewerkschaft GEW vor dem Hessischen Kultusministerium.
HR Info.
Das Hessen-Derby von Darmstadt 98 gegen Eintracht Frankfurt vom vergangenen Wochenende, ja, das war eine bittere Pille für die Lilien-Fans. Das Spiel endete ja 2:1 für die Frankfurter. Das ist aber nicht das Einzige, worüber man sich in Darmstadt noch lange ärgern dürfte. Das Derby hat für die Stadt nämlich auch ein richtig teures Nachspiel. Schuld ist das Stadtverbot, das die Stadt Darmstadt den Eintracht-Fans ja auferlegen wollte und das sie trotz Gerichtsbeschluss erst in letzter Minute aufgehoben hatte. Bis es soweit war, hatten aber schon mehr als 300 Eintracht-Fans Eilanträge beim Verwaltungsgericht gestellt. Und die sind jetzt der Knackpunkt. Darüber habe ich mit unserer hr-Info-Gerichtsreporterin Heike Borufka gesprochen. Heike, diese Eilanträge, die dürfen nämlich jetzt nicht einfach in den Papierkorb wandern, richtig?
Nee, in den Papierkorb dürfen die nicht geschmissen werden. Die müssen nämlich entschieden werden, weil auch jemand die Kosten dafür tragen muss. Und das wird höchstwahrscheinlich die Stadt Darmstadt sein. Denn in der ersten Runde hatte das Verwaltungsgericht ja schon gesagt, das, was die gemacht haben, ist rechtswidrig. Das gilt natürlich auch für diese Eilanträge. Heißt insgesamt ausgerechnet, da kommen noch mal an die 200.000 Euro auf die Stadt Darmstadt zu, die sie sich hätte schenken können, wenn sie gleich aufs Gericht gehört hätte.
Und das sind ja nicht die einzigen Kosten, die wegen des Hessen-Derbys anfallen. Es waren ja auch noch 1.700 Polizisten im Einsatz.
Richtig. Und diese 1.700 Polizisten, die zahlt der Steuerzahler. Ich habe das mal ausgerechnet. Die kosten an die 760.000 Euro. Das ist richtig viel Geld. Denn wenn man mal nachguckt, was der Polizeieinsatz bei einem durchschnittlichen Bundesligaspiel in Hessen kostet, dann sind wir bei 103.000 Euro. Also das ist jede Menge mehr. Aber anders als Bremen scheint hier Hessen großzügiger zu sein. Denn Bremen hat nach dem Derby gegen den HSV nämlich eine Rechnung an die Deutsche Fußballliga gestellt und 425.000 Euro in Rechnung gestellt. Da waren 950 Beamte im Einsatz. Bei unseren 1.700 wäre es noch ein bisschen teurer.
Die Kosten und die juristischen Konsequenzen nach dem Hessen-Derby zwischen Darmstadt und Frankfurt, darüber habe ich mit unserer Gerichtsreporterin Heike Borufka gesprochen. Nicht nur finanziell tut der Stadt Darmstadt das Hessen-Derby jetzt weh, sondern auch politisch. Da hatte das Hickhack um das Fußballduell so einige Nachwirkungen. Die Opposition im Stadtparlament zum Beispiel, die hat prompt den Rücktritt des Bürgermeisters gefordert, Raphael Reißer von der CDU. Er war mitverantwortlich dafür, dass das Stadtverbot erst so spät aufgehoben wurde. Ans Zurücktreten denkt er deshalb aber nicht. Und er begründet die Entscheidung der Stadt mit dem Bedürfnis der Darmstädter Bürger nach Sicherheit.
Die wollen hier körperlich unversehrt bleiben, die wollen sich in der Stadt frei bewegen können. Und dann gibt es wenige, die das stören. Und deswegen kann man das nicht für gut heißen. Wir können lückenlos aufzeigen, wie es zu welcher Entscheidung kam, die Stadt und die Interessen auch hier der Bürger zu schützen. Das ist meine Hauptaufgabe. Dass wir mit einer Allgemeinverfügung nochmal operieren, würde ich jetzt so nicht mehr empfehlen. Das ist ganz klar. Das kann man im Nachgang aber erst beurteilen.
HR Info, Hessen.
Unser Bundesland Hessen feiert sich selbst in diesem Jahr und dafür gibt es auch einen guten Anlass. Am 1. Dezember 1946, also vor genau 70 Jahren, ist die hessische Verfassung in Kraft getreten. Aber nur an diesem einen Stichtag zu feiern, naja, das wäre ja ziemlich langweilig. Deshalb wird es bis dahin eine Menge Gelegenheiten dazu geben. Gerade ist das offizielle Programm präsentiert worden zum 70-jährigen Hessen-Jubiläum von der Landesregierung in Wiesbaden. Und das vor historischer Kulisse im Staatstheater. Unser Korrespondent Dirk Wagner war dabei.
Ein Gast auf der Pressekonferenz hat kein einziges Wort gesagt, stand nur stumm in der Ecke. Trotzdem wurde er von Axel Wintermeyer, Chef der Staatskanzlei, ins Rampenlicht gerückt.
Meine Damen und Herren, ein tierischer Repräsentant steht symbolisch für das Veranstaltungsjahr. Er eignet sich übrigens als Reittier, ist stabil und er beißt nicht.
Ein blauer Löwe in Lebensgröße mit bunter Mähne. Das ist das Maskottchen für 70 Jahre Hessen. Schon bald werden diese Löwen an verschiedenen Orten im Land aufgestellt, um zu zeigen, wie bunt Hessen heute ist.
Wir haben über 190 Nationen bei uns wohnen. Wir sind international aufgestellt. Wir sind sozusagen das Tor der Welt hier in Europa. Da brauchen Sie nur nach Frankfurt zu gucken. Und trotzdem sind wir ein Land, das Traditionen pflegt. Bei Handkäse und Musik, um Bembel oder bei der Ahle Wurst in Nordhessen. Wir feiern gerne und das macht Hessen aus.
Los geht es mit den Feiern am 20. Mai, zum Beginn des Hessentags in Herborn. Der wird ganz im Zeichen des Jubiläums stehen, etwa bei einer Oldtimer-Sternfahrt. Insgesamt sind bis Dezember rund 150 Veranstaltungen im Land geplant, darunter auch Ausstellungen oder Kunstprojekte. An den Schulen werden bekannte Hessen als Zeitzeugen berichten. Etwa Charlie Körbel, ehemaliger Nationalspieler und Profi bei Eintracht Frankfurt. Er kam 1972 aus Baden-Württemberg nach Hessen.
Was ich sofort festgestellt habe, gut, in Baden-Württemberg gibt es auch Gastfreundschaft, aber ich war sofort hier willkommen.
Das sei typisch für die Hessen. Heute engagiert sich Körbel für den Fußballnachwuchs bei der Eintracht. Er freut sich darauf, demnächst auch Schulkindern von seiner Karriere hier zu berichten.
Die haben mich ja nie spielen gesehen. Das wird dann im Grunde genommen sofort wieder verkörpert als Bundesliga-Rekordspieler. Das finden die alle unheimlich spannend, diese Fragen, wie erreicht man 602 Bundesligaspiele? Wie hast du angefangen in der Jugend, um auch sofort Bundesligaspieler zu werden und diese Leidenschaft und Freude zu erhalten.
Die ganz große Hessen-Party steigt dann am 30. November in Wiesbaden mit Jazzmusik und Feuerwerk. Am 1. Dezember folgt der offizielle Festakt im Wiesbadener Staatstheater. Ein besonderer Ort, sagt Staatskanzleichef Wintermeyer.
Weil hier die erste Landesversammlung, ein noch nicht gewähltes Parlament mit 48 Leuten zusammengetreten ist und über mehrere Monate hinweg die hessische Verfassung beraten hat. Deswegen ist es ein historischer Ort für unser Bundesland Hessen, das im Übrigen auch die älteste Verfassung in der Bundesrepublik Deutschland hat.
Am 1. Dezember 1946 trat die Verfassung in Kraft. Dieser Tag gilt deshalb als Geburtsstunde des Landes Hessen. Wer in diesem Jubiläumsjahr mitfeiern will, findet ab sofort eine Übersicht aller Veranstaltungen im Internet unter 70jahre.hessen.de.
Die Landesregierung hat das Programm vorgestellt zum 70-jährigen Jubiläum des Bundeslandes Hessen. Und das war die Sendung HR Info Hessen. Die finden Sie auch im Internet zum Nachhören und Runterladen auf hrinforadio.de. Mein Name ist Kim Horbach.